Wir feiern heute Morgen zusammen die Auferstehung Jesu Christi. Und wir haben schon gemerkt in unseren Besinnungen zum Epheserbrief, dass es dabei nicht bleibt, sondern dass diese Auferstehungskraft dich und mich und uns trifft. Und Gott damit seine Missionsziele, die er seit der Schöpfung dieser Welt, dieses Universums und dieser Welt, auf der wir leben, verfolgt. Diese Auferstehungskraft, dieses neue Leben, das er uns schenkt, das ist auch heute Morgen Zentrum. Aber vielleicht ist es gut, wenn ich ganz kurz einen Rückblick gebe auf das, was wir nur auszugsweise beobachtet haben. Und bevor ich diesen Rückblick gebe, noch eine kurze Erklärung. Ihr habt sicher gemerkt, dass ich mich auf ganz wenige Verse, manchmal nur auf ein oder zwei Worte beschränke. Vielleicht erwartet der eine oder andere mehr Erklärung über mehr Text. Auch heute, dieser lange Text, der gerade so gut wieder gelesen wurde, ich werde mich hier nur auf ganz wenige Verse konzentrieren. Was ich allerdings versuche in der Meditation, in der Vorbereitung auf diese Tage mit euch, ist die Gesamtbotschaft des Epheserbriefes und die Gesamtbotschaft des Alten und Neuen Testamentes mit einzubringen. Das ist natürlich ganz schwierig und ganz kompliziert. Es fehlen viele Details dessen, was ich hier vortrage. Aber ich hoffe, dass ihr merkt, dass wir nicht außerhalb dieses Zusammenhanges des Epheserbriefes und außerhalb des Zusammenhanges der Selbstoffenbarung Gottes durch das Alte und Neue Testament hier interpretieren. Und ich werde das heute auch versuchen, wenn wir uns ganz gezielt auf die Frage Mann und Frau konzentrieren. Aber ein kurzer Rückblick, wie ich das kurz angedeutet habe. Am ersten Abend haben wir ganz kurz angesprochen, dieses Gebet Paulus für die Gemeinden in Ephesus und wahrscheinlich auch in Kleinasien. Das Gebet, dass die Augen der Herzen geöffnet werden. Und das ist auch mein Gebet, unser Gebet, sicher, dass unsere Herzen geöffnet werden, dass das Kontrollzentrum, das Zentrum unseres Innersten geöffnet wird. Die Geheimzellen, die Geheimräume unseres Lebens. Und dann am nächsten Tag haben wir uns besonders Gedanken gemacht über den Einbruch Gottes, den Lebenseinbruch Gottes in das, was er als Tod bezeichnet, als totes Leben. Diese verändernde Kraft, diese transformative Kraft des Wirkens Gottes durch dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dann haben wir uns gestern etwas Gedanken gemacht über die Grundberufung. Und da waren ein paar Fragen. Was war jetzt eigentlich die Grundberufung? Das ist sehr gut, wenn diese Rückmeldungen kommen. Das ist also die Grundberufung, dass wir als von Gott Befreite dazu bestimmt sind, in Demut, in Liebe und in vielen anderen Dingen gemeinschaftsfördernd auf Gott hin leben. Also unsere Grundberufung als von Gott Befreite, das bezieht sich also auf dieses Wirken Gottes, dieses Heilswerk Gottes an uns als Einzelne und dann uns als Gemeinschaft. Als derartig Befreite, dass wir dazu bestimmt sind, in Demut, Liebe, in Mitleiden, gemeinschaftsfördernd auf Gott hin leben. Und dann habe ich natürlich einen ganz wichtigen Punkt völlig beiseite gelassen, der zentral ist. Das wäre eigentlich ein weiterer Schritt gestern gewesen, nämlich darauf hinzuweisen, dass im Epheserbrief das Bild des Tempels etwa in Epheser 2, 21 bis 22 ganz lebendig dargestellt wird. Es geht also darum, dass diese lebendige Gemeinschaft als lebendiger Tempel wächst. Und was das heißt, das würde sehr viel weiteres Nachforschen fordern. Wir können darauf heute nicht eingehen, aber ich möchte das nur wenigstens erwähnt haben. Ich komme nun zu diesem Text heute, diesem schwierigen Text. Vielleicht ist der ein oder andere trotz kurzer Nacht wach, weil es um ein sehr umstrittenes Thema geht, um ein Thema, das vielleicht zu heikel ist, an einem derartigen Ostermorgen das anzusprechen. Aber das ist ja gerade das Wunderbare am Evangelium. Es bezieht sich konkret auf die schwierigsten Dinge unseres Lebens. Und hier haben wir einen ganz heiklen Punkt in unserer Mitte, diesen Text aus Epheser 5, 21 bis 6, 9. Und jetzt kann ich auch nochmal auf das Konferenzheft verweisen. Auf Seite 21 haben wir eine kleine Erklärung mit abgedruckt für die Fragen heute, für die Besinnung, die individuelle Besinnung und aber auch für die Gruppengespräche danach. Auf Seite 21 oben ist eine kurze Erklärung, die ich hier geben werde, aber die müsst ihr euch also nicht notieren. Es ist eine gewisse literarische Analyse des Zusammenhangs, in dem wir mit Vers 21 beginnen. Vers 21 beginnt eben nicht mit einem Hauptsatz, sondern mit einem Nebensatz. Es ist eine weitere Erklärung. 5,21 ist schon eine weitere Erklärung für das, was Paulus davor gesagt hat. Und nur als Zusammenfassung. Es geht im Zusammenhang vor Vers 21 um eine grundlegende Haltung im Leben, im gemeinschaftlichen, gemeinsamen Leben. Und diese Grundhaltung ist so prägend, ist so fundamental, ist so wichtig, dass das, was folgt in Vers 21 und dann noch mehr in Vers 22 folgende, dass das immer in diesem Zusammenhang gesehen werden muss. Und das ist schon der erste Fehler in manchen Kreisen, dass eben Vers 22 so als erster Vers zitiert wird. Mehr dazu später. Und dann noch ein weiterer literarischer Hinweis. Und das ist das Vers 21, also das seid untertan, einander untertan, seid einander hörig, wird noch einmal wiederholt in Vers 33. Und das wurde heute sehr schön gelesen. Dieser ganze Absatz, dieser ganze Abschnitt, Mann und Frau in der Ehe besonders, aber ich werde das auch etwas ausweiten, grundsätzlich, was heißt es, Mann sein, Frau sein und wie sind sie aufeinander bezogen? Dieser ganze Abschnitt wird eingerahmt. Es ist ein sogenanntes Sandwich in der literarischen Analyse von Vers 21 und 33. Und in Vers 5, 33 sagt Paulus, darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Noch einmal eine gewisse Zusammenfassung. Ich habe jetzt gerade erwähnt, es geht um eine Grundhaltung der Demut und das war auch schön gestern in unserem kleinen Kreis, wo wir uns noch etwas vertiefend unterhalten haben, war die eine Frage, was heißt eigentlich Demut? Und da möchte ich noch kurz darauf eingehen, klären von gestern, aber das ist auch so ein gewisses Grund, ein gewisser Grundton, ohne den ein Verständnis dieses Textes, den wir heute anschauen, überhaupt nicht möglich ist. Demut heißt nicht, ich bin so nutzlos und schlecht. Ich muss auf den Boden kriechen. Ich kann andere Leute machen und tun lassen, was sie wollen. Sondern Demut heißt vor allem dieses. Und ich lehne mich hier ganz stark an Philipper 2, 5 bis 11 an. Wie Jesus sich und seine Gaben für mich eingebracht hat, so will ich mich und meine Gaben für dich einsetzen. Eigentlich ist es nicht so gut, dass ich hier oben stehe. Ich sollte immer auf der Ebene eurer Augen stehen oder etwas tiefer. Lieber etwas hoch gucken als runter. Das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Er hat alles, was er hatte, eingesetzt für dich, für mich, für uns. Er hat alles hingegeben, damit er dich und mich gewinne für dieses heilige Gottesvolk. Und Demut heißt, diesen Eindruck, diesen Impact, diese Energie, diese Kraft, die mir zum Nutzen wird, die mir zum Leben reicht, die mir zur Versöhnung mit dem lebendigen Schöpfergott und damit zur Versöhnung miteinander und mit mir selber führt, diese selbe Energie, diese Kraft, dieses Muster, das soll mich jetzt prägen dir gegenüber. Das ist Demut. Also nicht, ich muss mir alles gefallen lassen, sondern ich versuche als gesundender Nachfolger Jesu dir dienlich zu sein. Und zwar nicht, mich selbst darzustellen, sondern zu fragen, wie kann ich dem Wirken Gottes in deinem Leben dienlich sein? Ist ja nicht so, dass ich hier etwas tue, sondern der Geist Gottes wirkt, er benutzt sein Wort, es schafft Frucht. Und jetzt ist nur noch die Frage, ob er mich überhaupt benutzt, gebraucht, benötigt. Und wenn ja, auf jeden Fall in diesem Rahmen. Demut muss also etwas ganz Gesundes sein, etwas seelisch, psychisch Gesundes. Manche verstehen das völlig falsch und missbrauchen sich selbst und andere deshalb. Das heißt also, diese Atmosphäre der dankbaren Demut ist sozusagen the playing field. Das ist die Ebene, auf der sich das abspielt, was wir hier lesen. Und nun zu unserem Text. Ich betone im Folgenden die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe. Aber es gibt viele Unverheiratete hier in unserer Mitte. Vielleicht denkt ihr jetzt noch unverheiratet, das ist auch okay. Aber es bezieht sich viel mehr, auf viel mehr als nur diesen spezifischen Bereich der Ehe. Und deshalb möchte ich das oft ausweiten, jetzt in den nächsten Minuten, auf die Grundfrage Mann sein, Frau sein und wie ist das eigentlich zu sehen. Und jetzt ist es ganz wichtig, ich denke, das ist ein gewisses Beispiel für uns einfach, wie wir solche heiklen Themen angehen können. Es handelt sich in diesem Text um die Spitze, kleine Spitze eines riesigen Eisbergs. Und das Problem in der Gemeinde ist, dass der ganze Eisberg nicht erfasst wird, nur diese Spitze zitiert wird und damit dann viel kaputt gemacht wird. Oder einfach die Lösung überhaupt nicht gesehen wird. Und deshalb müssen wir eigentlich ganz weit ausholen. Ich werde eigentlich erst in 2 oder 3 Stunden auf diesen Text zurückkommen. Und wir müssen da immer wieder aufstehen zwischendurch, aber das stimmt doch so ungefähr, 2 oder 3 Stunden. Ich habe die Uhr hier auf jeden Fall. Es handelt sich um einen riesigen Eisberg. Und um diesen zu erfassen, müssen wir ganz mit Adam und Eva anfangen. Zum Alten Testament zurück, zu 1. Mose 1,27. Und dort überlegen, was sagt eigentlich Gott, was denkt Gott über dieses Phänomen männlich, weiblich, Mann und Frau. Und da lesen wir ganz einfach, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, Ebenbild Gottes. Zu seinem Bilde schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Nun müssten wir hier eigentlich schon wieder innehalten und so 1-2 Stunden überlegen, was heißt es? Was heißt es, im Bilde Gottes geschaffen zu sein? Wir sehen hier Mann und Frau ebenbürtig, gleich in der Wertigkeit. Aber Ebenbild, was heißt das? Zum Beispiel, das ist jemand, der sich selbst bewusst ist. Das ist jemand, der denkt. Das ist eine Persönlichkeit. Das ist jemand, der Sprache besitzt und sich mitteilen kann. Der hört und spricht. Das ist jemand, der und die sich erinnern kann. Wir können hier nicht weiter nachgraben, aber wir müssten es. Mann und Frau auf jeden Fall gleichwertig, aber nicht nur gleichwertig, sondern hochwertig. Dann weiter, 1. Mose 2, 18 bis 20. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch, Adam, der Mann, allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Wieder bräuchten wir mindestens 1 bis 2 Stunden, um diesen Text zu ergründen. Was heißt das, Gehilfin machen, die um ihn sei? Eine Möglichkeit ist zu sagen und zu übersetzen, die Frau wird von Gott geschaffen als passende Gehilfin. Nicht als Putzfrau, sondern als passende, komplementäre Gehilfin. Als komplementäre Hilfe. In Englisch wird mitunter übersetzt a suitable help. In 2. Mose 18,4 wird von dieser Hilfe gesprochen. Dieses selbe Wort der Hilfe. Und dort ist es für Gott. Gott, der Gott meines Vaters, ist meine Hilfe gewesen und hat mich errettet von dem Schwert des Pharao. Also eine Dienstbereitschaft und eine Fähigkeit zu ergänzen, die für die Frau hier angesagt ist und in 2. Mose 18,4 auf Gott bezogen wird. Gottes Fähigkeit, komplementär zu helfen. Diese Hilfekraft ist ganz wichtig. Also für die Schöpfungsintention, weil wir ja ziemlich schnell voranschreiten müssen und manche vielleicht schon etwas müde werden. Einmal, Mann und Frau sind auf jeden Fall gleichwertig, gleichbegabt, hochwertig. Zweitens, sie sind tatsächlich als Mann und Frau verschieden geschaffen. Das soll etwas Wunderbares sein und werden. Und drittens, sie sind komplementär aufeinander bezogen. Und das, was meine Frau Susanne und ich immer mehr merken, ist Folgendes. Wir brauchen einander. Nicht nur in einfachen Dingen, zum Beispiel verschiedene Dinge zu erledigen, sondern ganz fundamental als Menschen. Und deshalb möchte ich jetzt gleich wieder aus diesem Zusammenhang der Ehe raus. Es geht nicht nur um Mann und Frau in der Ehe, sondern es geht darum, der Mann braucht die Frau. Und die Frau braucht, benötigt den Mann. Und jetzt passiert etwas Katastrophales im Sündenfall. Nämlich dieses heilige Füge, diese heilige Ordnung. Der Mann und die Frau, komplementär aufeinander bezogen, unter dem Bundesschluss des Lebens mit Gott, wird zerbrochen. Und was ist die Frucht? Was ist das Resultat dieses Zerbrechens? Ein Wort: Machtkampf. Der Effekt der Sünde auf dieses zerbrechliche Gefüge, auf dieses wunderbare Gefüge, ist der andauernde Machtkampf zwischen Mann und Frau. Der Machtkampf unter den Geschlechtern. Er ist nicht abgebrochen. Und ich gehe davon aus, dass er heute auch noch so intuitiv in uns sitzt. Dieser Machtkampf natürlich in unserer Gesellschaft oder in unseren Gesellschaften zeigt sich im Chauvinismus, im Feminismus, im Hass, in der Abscheu. Es ist ein Grund für homosexuelle und lesbische Lebensstile. Es besteht hier im seelischen, geistlichen und körperlichen ständiger Missbrauch, besonders von Frauen seitens der Männer, aber auch von Frauen von Männern. Ich habe zum Beispiel einen sehr engen Freund, der unter seiner Mutter litt. Die Mutter zum Beispiel fordert Sympathie von ihrem Sohn, die sie von ihrem Ehemann nicht empfängt. Eine ganz ungesunde Situation. Kürzlich habe ich einen Titel von einem Buch gesehen und der Titel war: Dein Sohn ist nur Sohn, bis er heiratet. wie eine Schwiegertochter deine Familie zerstören kann. Und so weiter. Also der Machtkampf, dieses Problem, ist unheimlich vielfältig und tief. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes überlegen. Gott hat sich bei männlich und weiblich, bei Mann und Frau unheimlich viel gedacht. Er schafft ja nichts Einfaches, sondern was sehr Kompliziertes. Das heißt, der Machtkampf ist unheimlich komplex, subtil. Der zeigt sich nicht so direkt und offensichtlich. Wir kommen nun zum zweiten Punkt, das Resultat des Sündenfalls auf diese Beziehung. 1. Mose 3, 16 sagt, und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dann dieser prägnante Satz. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Es ist schwierig, das genau zu interpretieren, aber ich gehe davon aus, dass Gott diesen Zerbruch bekräftigt. Und zwar ist dieser Grundkampf beinahe institutionalisiert. Es geht jetzt immer darum, wer hat die Kontrolle, wer steuert, wer bestimmt. Ihr seht schon, wenn ihr diesen Vers in Epheser 5, 22 noch vor euch habt, worauf das alles rausgeht. Eine Katastrophe bahnt sich an hier, in dem, was wir hier so im Hintergrund von diesem großen, unsichtbaren Teil des Eisberges erarbeiten. Es bahnt sich eine Katastrophe an. Das alte Pfarrhaus, in dem sich der Mann als Herr gibt. Aber nach dem Mittagessen teilt die Hausfrau die Aufgaben aus. Die Kinder sollen spülen gehen und dann zum ehrwerten Herr Pastor gewendet, sagt sie, und du, mein Junge, machst die Wäscheleine ab. Was heißt nun dieser Vers, 1. Mose 3, 16? Die Frau begehrt nach dem Mann. Man kann das natürlich Richtung Hohes Lied 7,10 auslegen und sagen, sie sehnt sich nach ihm. Sie sehnt sich nach Fürsorge, sie sehnt sich nach sexueller und liebender Umarmung. Aber ich gehe davon aus, dass es eher 1. Mose 4,7 ist. Dort sagt der Herr zu Kain, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Dasselbe Wort hier. Du wirst nach deinem Mann verlangen und hier in 1. Mose 4,7, die Sünde verlangt nach dir. Es ist ein Begriff der emotionalen und der manipulativen Kraft. Ein Drang zur Kontrolle. Ich gehe davon aus, dass diese Aussage Gottes über die Frau nach dem Sündenfall eine Aussage der Machtanstrengung ist, zu versuchen, die Sache nach ihrem Sinne zu steuern. Und dem Mann, er herrsche über dich, das hat er seither sehr gut gemacht. Alles unter Kontrolle haben. Seht ihr, wie sich langsam die Donnerwolken sammeln und sich das alles auf diesen Text beinahe überlastend und belastend auswirken wird. Ich nenne jetzt im Folgenden nicht bewusst die Länder, wo ich folgende Dinge gehört habe. Folgendes sagen Frauen insgeheim, alles Christen, über Männer. Er ist emotional ein Waschlappen, hat als Persönlichkeit keinerlei Rückgrat, null emotionale oder relationale Intelligenz, das heißt EQ. Unfähig, zwischenmenschliche Spannungen aus bzw. durchzuhalten und wirklich echte, tragende Lösungen zu finden. Er ist passiv, er ergreift keinerlei Initiative, es sei denn wegen Sex. Folgendes habe ich auf einer Schottland-Freizeit in 2010 gehört, die meine Frau und ich mitgestaltet haben, letztes Jahr unter IFES und Navigatorenleitern. Eine Leiterin der Navigatorarbeit unter Studenten sagt Folgendes, ich zitiere, ich fühle mich auch unter Christen sehr oft zu einem Sexualobjekt reduziert, nicht als Mensch. In dieser Freizeit habe ich zum ersten Mal wohltuend empfunden, als Mensch und als Frau akzeptiert zu sein. Ich kann aufatmen. Es ist wie ein Vorgeschmack des Himmels. Und hier noch ein paar Bemerkungen von Männern über Frauen. Sie ist keine echte Partnerin, viel zu manipulativ, viel zu subtil. Zitat, sie erwartet, dass ich aus dem Nichts errate, was sie empfindet oder denkt. Sie soll's mir halt sagen, was los ist. Ich bin doch kein Hellseher. Noch ein paar Sätze, die wir natürlich beliebig ergänzen könnten. Sie kann nicht geradlinig denken. Sie bevorzugt, unter Frauen zu sein. Sie ist unfähig, einen Mann wirklich zu verstehen. Sie weiß gar nicht, dass der Mann höchst empfindsam ist und leicht verwundbar ist und so weiter. Es bedarf heute Morgen bei diesem Thema eben gerade dieser Auferstehungskraft Jesu, von der wir schon gesprochen haben, die wir schon betend immer wieder verlangen und uns erhoffen, um in diesem tiefgreifenden Problem Heil zu finden. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus diesen Eisberg sieht. Und dass er deshalb von unten anfängt. Was heißt das? Jesus durch sein Heilswirken bringt uns zum Heil zurück, zur Schöpfungsintention, zu dem, wie wir eigentlich gemeint sind. Und was heißt das grundsätzlich? Es heißt, dass das Übel der Konsequenz dieses Sündenfalls erstmal klar und deutlich benannt werden muss und soll. Es heißt, wir müssen bekennen, nicht zitieren. Wir müssen uns öffnen und sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünderin gnädig. Ich habe meine Geschlechtlichkeit völlig missverstanden, beziehungsweise missbraucht. Ich denke, das ist 80% oder 90% der ganzen Frage. Nicht, um welche Funktion handelt es sich hier in der Ehe und so weiter. Nicht diese spezifische Interpretation von Epheser 5, 22, sondern wo liegt es hier am Übel? Was habe ich an Sündigem gedacht, getan, manipuliert? Und so weiter. Wie komme ich wieder zu einer Hochachtung der Frau, einer Hochachtung des Mannes, nach dem Schöpfungsbild Gottes zurück? Wie komme ich zu diesem gleichbegabt, gleichwertig sein, zu diesem Sinn des komplementären Aufeinanderbezogenseins zurück? Durch Bekenntnis. Wir müssen also ganz ehrlich werden. Und ich habe das schon einmal gesagt. Aufgrund der Gnade, der Sicherheit in Jesus haben wir die Gelegenheit, ehrlich zu sein. Und diese Sache offen darzulegen und nicht einfach einen Bibelvers drüber streichen. Jeremia spricht davon in Kapitel 6 und 8, wie wir unsere Wunden leicht verbinden. Anstatt sie aufzudecken, an die frische Luft zu lassen und dort Heilung finden durch den Wind des Geistes Gottes, der die Kraft Jesu vermittelt. Das heißt also, ich denke, das ist ganz gut. Hin und wieder wacht dann jemand auf. Das ist gar nicht schlecht. Ich finde das ganz toll geplant hier. Ich denke, das ist also der größte Teil dieser großen Anfrage zu bekennen. Und das heißt eben auch in diesem Machtkampf, nicht nur in der Ehe, sondern überhaupt, dass wir unsere Waffen auf den Tisch legen. Dass es nicht mehr darum geht, wer gewinnt. Wer hat die Oberhand? Wer erreicht seine Ziele? Darum geht es nicht mehr. Wir legen unsere Waffen auf den Tisch. Wir bekennen unsere Sünden. Und dann kommt natürlich nach diesem ersten großen Prozess die Tatsache, dass wir uns gegenseitig lieben sollen. Also die Aussage in unserem Text, Männer, liebt eure Frauen, das ist eine Weiterführung der grundlegenden Aussage, liebt einander. Epheser 5, 2, Johannes 13, 34 und so weiter. Und dass wir uns gegenseitig untertan sind, Epheser 5, 21. Das heißt also, was spezifisch in 5, 22 entwickelt wird, bezieht sich bereits auf Mann und Frau. Und das hat natürlich unheimlich große Konsequenzen. Wenn nun in unserem Text von der Hauptfunktion des Mannes und der dienenden Funktion der Frau die Rede ist, so sagt Jesus vielleicht zum Mann aufgrund der Fußwaschung in Johannes 13 folgendes: Ich bin Lehrer und Herr. Wenn der Herr einem anderen die Füße wäscht, so auch du, Mann. Haupt sein darf keineswegs daran hindern, Christusähnlich zu dienen. Die gegebene Funktion und Verantwortung zugunsten des anderen verwendet er und setzt sie ein. In meiner eigenen Biografie habe ich das viel zu spät erfasst. Ich kannte natürlich diesen Epheser-Text. Meine Frau hat mir immer wieder mal gesagt, lies mal nach. Aber jetzt kann ich euch sagen, es ist mir ins Herz gebrannt, Folgendes zu tun und zu suchen. Ich bin darum bedacht, im Gebet, in der Art und Weise, wie ich mit meiner Frau umgehe, dass ich meine Kräfte, meine Energie, meine Liebe für sie so einsetze, dass sie körperlich, seelisch und geistlich wächst. Dass ihre Gaben sich entfalten. Dass sie nicht durch mich behindert, sondern befähigt, begünstigt wird. Das ist doch das Wirken Jesu an uns. Es ist meine Aufgabe, für die, die mich am besten kennt, die meine Schwächen durch und durch kennt, dass ich da durchkämpfe, wie die Geschichte vom Dornröschen. Durch das Gestrüpp, hoch auf die Mauer, alles riskieren. Irgendwo schläft die Seele. Irgendwo muss die Seele geküsst werden, damit sie lebendig wird. Das kostet. Da gibt es Kämpfer dagegen. Da gibt es Resistenz, alles Mögliche. Aber dazu bin ich berufen. Diese Konsequenz des Sündenfalls einmal im Detail zu widerlegen durch die Kraft Jesu. Und zu Jesus sagt, zur Frau sagt Jesus vielleicht vor allem: Ich behalte die Würde meiner Person bei, auch wenn ich diene. Deine würdige Identität als Frau wird durch dein Dienen nicht geschmälert. Wir sprechen primär von Ehe hier in diesem Text. Aber ich denke, es ist das komplementäre, gegenseitige, was hier besonders wichtig ist. Nicht nur für Ehe, nicht nur für Gemeinde, sondern eben auch insgesamt in der Breite der Gesellschaft. Eine kurze Nebenbemerkung. Liegt hier in dieser Aussage des Paulus vielleicht ein Stück Humor Gottes vor?
diese Platzanweisung, wenn wir das einmal auf dem Hintergrund dessen anschauen, was wir gerade so entfaltet haben, der Frau vielleicht emotional manipulativ, dem Mann autoritär, emotional passiv, steuert Gott mit seiner Platzanweisung gegen diese Schwächen? Auf jeden Fall kann ich für mich als Mann Folgendes sagen. Ich muss emotional, relational wachsen. Ich muss lernen, Spannungen auszuhalten. Ich muss, wie wir gestern kurz angedeutet haben, leidensfähig werden und nicht rausgehen und Fußball spielen oder in den USA Golf spielen. Ich muss Prozesse mit meiner Frau in Gang bringen, mir überlegen, was ist jetzt als nächstes dran in unserer Beziehung? Das fällt mir unheimlich schwer. Ich bin in Überlebensmodus und wenn die Sache so gut läuft, dann nichts weiter machen. Ich soll mir überlegen, was ist jetzt als nächstes dran, damit sie und ich, damit wir wachsen können. Emotionale, relationale Initiative ergreifen ist eine ganz wichtige Aufgabe, Haupt zu sein. Und das will ich überhaupt nicht. Nun haben wir eines natürlich überhaupt nicht überlegt und das dauert mindestens 4 Stunden. Und das ist, diese ganze Sache hat ja einen viel tieferen Sinn. Es geht ja nicht darum, nur Ehe zu regeln. Nur zu sagen, wir kommen wieder zurück zu der Schöpfungsbestimmung, nämlich der Gleichwertigkeit, der Hochwertigkeit, der Differenzierung männlich, weiblich, Mann, Frau und der komplementären Ergänzung. Sonst geht es um noch etwas viel Tieferes. Und das ist in 1. Korinther 11, 1-3. Es geht darum, dass Mann und Frau in ihrer Beziehung miteinander Gott sichtbar werden lassen. Wir sind dazu berufen, Gott sichtbar werden zu lassen. Als einzelne Menschen sind wir Ebenbild Gottes und hier ist etwas zwischen Mann und Frau, das etwas von der Beziehung zwischen Vater und Sohn, die ewige Relation innerhalb Gottes, eine komplexe, monotheistische Realität widerspiegelt. Es geht also nicht nur um Gleichwertigkeit, sondern sogar noch um mehr. Es geht darum, wenn jemand meine Frau und mich erlebt, dass ihr etwas von Gott seht. Ich habe gestern von unseren muslimischen Freunden in Chicago erzählt. Die Frau mit ihrem Kopftuch hat uns beobachtet. Seid ihr aufgrund von Liebe miteinander verheiratet? Fragte sie. Sie hat uns beobachtet von vorne bis hinten. Und das sollen wir ja gerade sein. Lebendige Briefe, nicht redende Köpfe. Lebendige Briefe, die etwas Profundes widerspiegeln. Und vielleicht ist etwas verloren gegangen, wenn wir nur auf Gleichheit, Ebenbürtigkeit, Gleichwertigkeit aus sind. Ich verstehe das gut. Wir müssen uns miteinander versöhnen. Aber dann zu fragen, hat Gott noch etwas weiteres im Sinn? Es ist also eine Entdeckungsreise. Und hier nun ganz zum Schluss noch die Frage, was ist eigentlich männlich und weiblich? Ungefähr 3 Stunden, bevor ich ins Flugzeug stieg in St. Louis, hatten wir eine Sitzung mit ungefähr 100 Studenten und Studentinnen über die Frage, was heißt Mann sein und Frau sein bei Covenant Seminary. Und da habe ich Folgendes versucht zu argumentieren. Ich habe keine Ahnung, was es heißt, männlich und weiblich zu sein. Genauso wenig, wie das eigentlich schwierig ist zu sagen, wer bin ich? Ich vergleiche das mit einem Vogel, der völlig überzogen ist mit Teer. Und ich gucke jetzt diesen Vogel an, einen männlichen Vogel und einen weiblichen Vogel, überzogen mit Teer. Was nützt mir das? Aber wenn ich diesen Teer wegkriege, wenn diese feinen Federn wieder lebendig werden und der männliche und der weibliche Vogel fängt an zu fliegen, dann kann ich etwas sehen. Dann kann ich etwas Weibliches, etwas Männliches beobachten. Dann sehe ich die Persönlichkeit. Es ist also beinahe ein Nebenprodukt der Heiligung, beinahe ein Nebenprodukt des Wirkens Gottes in unserem Leben, dass wir wieder ganz Frau sein können und dürfen und ganz Mann sein können und dürfen in unserer Persönlichkeit. Und ich denke, das zeigt sich dann in tausend Schattierungen. Deshalb gebe ich euch überhaupt keine Karikatur, was weiblich sein soll und männlich sein soll. Das ist eine ganz komplizierte Sache. Aber wenn das wieder aufgedeckt wird, wenn diese Schöpfungsintention, diese ideenreiche Schöpfungsintention Gottes wieder deutlich werden kann, dann wird das farbenfroh. Genauso wie das heute hier so wunderbar demonstriert ist. Das ist mehr, als was uns von der Gesellschaft gesagt wird. Nicht weniger. Viel tiefer, viel reichhaltiger. Aber wie das genau aussieht, das ist also sehr schwierig. Ich habe jetzt meine Frau mindestens 37 Jahre studiert und ich habe noch nicht viel Ahnung, was ihre Weiblichkeit ausmacht, was ihre Persönlichkeit ausmacht. Aber ich freue mich daran. Als wir uns in der Kathedrale von Chartres getroffen haben, wo ich noch nicht Christ war, hat mir meines Erachtens Gott doch die Augen gegeben, ihre Seele zu sehen. Und die ist wunderbar. Und ich sehe jetzt langsam, wie sie dahin kommt, wie sie befreit wird von ihrem Elternhaus, von ihren Belastungen, von ihren eigenen Sünden, von dem, was ich an ihr falsch gemacht habe. Sie wird langsam befreit davon, weil ich jetzt langsam mit dem Heiligen Geist mitarbeite, nach seinem Wort, nach dem Schwert des Geistes, mich danach ausrichte und merke, das ist ein reicher, farbenfroher Blumenstrauß. Ich habe noch zwei kleine Beispiele. Wenn ihr einmal den Film If Only anschaut, dann merkt ihr, das ist ein Film, in dem der Mann lernt, seine Freundin aufgrund eines erschütternden Albtraumes wertzuschätzen. Das hat mir viel geholfen mit Jennifer Love Hewitt und Paul Nichols. Und ein Filmbeispiel für die Frauen ist vielleicht The Notebook mit Rachel McAdams und Ryan Gosling. Dort ist der Mann eigentlich ziemlich gereift. Er weiß, was er will und erwartet. Natürlich sind das immer nur Annäherungen an die großen Ziele Gottes. Aber manchmal hilft so etwas. Noch ein kurzer Schluss, noch eine kurze Schlussbemerkung. Das Komplementäre von Mann und Frau in Leiterteams, in der Ehe als Eltern, in der Gemeinde und hier auch auf der Studikon, das ist eine wunderbare Sache. Ich habe das in den letzten Tagen ganz toll erlebt hier, wie das Leiterteam Männer und Frauen zusammenarbeiten und sich ergänzen. Für mich ist Aquila und Priscilla ein wunderbares biblisches Beispiel, hier weiterzudenken und weiter zu überlegen. Wir brauchen einander, wir benötigen einander, wir bereichern uns einander. Nicht nur in der Ehe, nicht nur in der Leitung einer Gemeinde, sondern überall. Und das ist mein Wunsch. Bei gegenseitigem Respekt, bei opferbereiter Liebe, bei gegenseitiger Untergebung ist die Platzanweisung Hauptsein, Untergebensein ebenso wenig problematisch, wie sie bei dem ewigen Vater und dem ewigen Sohn problemlos ist.